Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Neue Woche, neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab Episode 111. Schnapszahl heute, und das bedeutet, wir müssen natürlich ganz besondere Gäste im Programm haben. Und ich freue mich, er ist zum ersten Mal bei uns mit dabei. Uwe Semrau von Sport1. Uwe, schönen guten Tag.
Hallo.
Du warst am Wochenende bei den Partien von Flensburg gegen Göppingen und Kiel gegen Wetzlar mit dabei. Die eine, sage ich jetzt mal, am Samstag von Flensburg gegen Göppingen hatte nicht mehr so sonderlich viel Bedeutung, hätte man meinen können, wenn man vor dem Spieltag auf die Tabelle geschaut hat. Wie war denn generell so die Stimmung in Flensburg? Denn ganz ehrlich, nach dem Aus in Kielce und auch nach dem verlorenen DHB-Pokalfinale kann ich mir vorstellen, dass man da schon ein bisschen, ich will nicht sagen motivationslos in dieses Spiel gegangen ist, aber dass es schon schwer war, die Motivation eben zu finden.
Also das kam überhaupt nicht rüber. Die Flensburger Fans waren wieder vollständig angetreten. Die Halle war seit Wochen ausverkauft. Göppingen ist immer noch ein Name, der zieht. Und es gab am Rande dieses Spieles sehr schöne Gesten, denn es war eine relativ große Gruppe von Göppinger Fans angereist. Und die hatte ein Banner ausgerollt, Leidenschaft verbindet, Flensburg und Göppingen. Das kam unheimlich gut an, auch bei den sehr kritischen Fans von Flensburg, und das war ein Begleitumstand, der so ganz ins positive Bild reingepasst hat, denn die Flensburger waren natürlich drauf aus, ein positives Erlebnis mitzunehmen aus dieser Partie, und das ist ihnen eigentlich auch gut gelungen, denn Göppingen ist ja im Moment eigentlich auch ganz gut drauf. Sie haben das Final Four im EHF Cup erreicht und waren wirklich ein unbequemer Gegner, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite war die Flensburger Stimmung auch deswegen gut, weil sie lange Zeit wie aus einem Guss gespielt haben, und es hat sich nicht bemerkbar gemacht, dass ihr Powerhouse im Angriff Rasmus Lauge gefehlt hat.
Ja, das war ja so eine Schlüsselfigur, Rasmus Lauge, der fällt leider bis zum Ende der Saison aus. Wer es nicht mitbekommen hat, hat sich am Knie verletzt und wird wahrscheinlich auch die Olympischen Spiele verpassen. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Also du hattest definitiv nicht den Eindruck, dass in Flensburg ein bisschen die Luft raus ist.
Nein, überhaupt nicht. Also sie wollten natürlich diese Nackenschläge vergessen machen und wollten ein positives Erlebnis erreichen. Und was dann noch geht, das war natürlich abhängig von dem Löwenspiel, keine Frage. Und jetzt steht man ja noch kurz vor dem Derby auch in Kiel. Also das sind schon noch Motivationsanker, die man werfen kann in Flensburg. Und natürlich versucht man jetzt alles, um da noch ein Wörtchen mitzureden.
Hat sich Lubomir Franjes zu den ganzen Verletzten auch nochmal geäußert oder zu dieser Belastungsdebatte? Hast du das am Wochenende irgendwie mitbekommen in Flensburg?
Nein, das hat man nicht mitbekommen. Und auch da gab es viel Beifall für den Rückkehrer Anders Zachariasen, der zum ersten Mal wieder auf der Platte stand für 3 Minuten. Und das war auch so ein Signal, das Franjes gesetzt hat. Schaut her, auf der einen Seite verlieren wir einen Spieler, der sich verletzt hat. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Rückkehrer, die dazukommen. Und von daher kann man nur sagen, Flensburg, bange machen gilt nicht.
Jetzt hast du eben gesagt, Göppingen ist ja ganz gut drauf. Die haben gegen Magdeburg im deutschen Duell das Final Four im EHF Cup erreicht. Ich kann diese Mannschaft sehr, sehr schwer einschätzen. Ich finde, die haben einen ganz guten Kader, aber irgendwie ist das ein bisschen so eine Wundertüte. Haben die deiner Meinung nach eine Chance, diesen EHF Cup zu gewinnen? Der findet ja in Nantes statt.
Definitiv. Ich habe vor allen Dingen Lars Kaufmann beobachtet, der ja an alter Wirkungsstätte in Flensburg bestimmt was reißen wollte. Und der hat für meine Begriffe sehr gut gespielt. Das Problem liegt eher bei den anderen Protagonisten im Rückraum. Mimi Kraus, der eigentlich gute Wochen hinter sich hatte und dies immer wieder bewiesen hat seit, ich sag mal, November 2015, hat keinen guten Tag erwischt. Und auch die rechte Seite mit Adi Fahl war ziemlich indisponiert. Gehören zwar auch immer 2 dazu, mit der guten Deckung von Flensburg ist halt auch nicht gut Kirschen essen, aber ich glaube insgesamt, auch mit der Rückkehr von Primož Prost im Tor, haben sie da jetzt eine veritable Auswahl von 3 guten Torhütern. Rutschmann wird in den nächsten Tagen wieder dabei sein und fit sein, sodass die Göppinger eigentlich gut aufgestellt sind und für mich auf jeden Fall da zu dem Favoritenkreis gehören für den EHF Cup.
Mimi Kraus hast du gerade schon erwähnt. Da steht ja noch zur Debatte, ob der in der kommenden Saison überhaupt noch das Göppinger Trikot tragen wird. Was weißt du, was diese Personalie angeht? Und glaubst du, es wäre überhaupt sinnvoll, für Frisch auf Göppingen den Vertrag mit Mimi Kraus nochmal zu verlängern?
Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Er hat dort sehr viel Kredit verspielt. Und es gab ja einen Sponsorenkreis, der, sagen wir mal, eine Extrafinanzierung hingelegt hat. Und die sind nach diesen enttäuschenden ersten beiden Jahren nicht mehr dazu bereit gewesen, da was draufzulegen. sodass diese Entscheidung eigentlich schon am Ende des vergangenen Jahres erfolgte, um natürlich auch die beiden Linkssender, die dort in Zukunft spielen werden, mit Schöngard und Pfahl finanzieren zu können. Und ich glaube, Mimi Kraus und Göpping, das geht auf keinen Fall weiter. Und wie man hört, hat er ja auch andere Angebote, auch aus dem Süden. Ich glaube, aus Stuttgart und Baling gibt es da auch ein gewisses Interesse. Und ich denke, das wird keine Liaison, die weiter Bestand haben wird.
Oh, das ist interessant. Gerade Stuttgart und Baling, die haben ja am Wochenende gegeneinander gespielt. Ich möchte aber, bevor wir darüber sprechen, dann nochmal auf das andere Spiel gucken. Am Sonntag fand das statt, beziehungsweise gestern ja. Kiel gegen Wetzlar 30-21. War es so deutlich, wie es sich liest?
Das hätte viel deutlicher ausfallen können, wenn die Kieler nicht geschlampt hätten in der zweiten Halbzeit. Also da muss ich wirklich sagen, in der ersten haben sie 16 Tore erzielt und die Wetzlarer waren natürlich auch grottenschlecht in dieser ersten Hälfte, muss man auch sagen. Also da hat sich ein Steffen Feeth mit einem Magen-Darm-Virus abgemüht, aber was seine Partner auf der Spielfläche da geboten haben, das war, ich sag mal, außer Andreas Wolf noch kaum erstligareif und das kann man auch nicht alles auf die Verletzten schieben. Aber ich muss sagen, die Kieler Deckung und da insbesondere Dovinjak und auch Klein, der viele Bälle stibitzt hat, die war sowas von frisch, hellwach und aggressiv. Also wenn das Muster ist, wie Kiel auch gegen gute Gegner in Zukunft weiterspielt, dann kann man nur sagen, sie gehören doch zum Favoritenkreis des Final Four. Und wenn die Löwen nochmal patzen, dann ist Kiel für mich wieder ein Last-Minute-Deutscher Meister möglicherweise.
Das wäre in der Tat sensationell, gerade mit den vielen Verletzten, die der THW Kiel in dieser Saison zu beklagen hatte. Aber ich würde gerne von dir wissen, welches Gefühl hattest du von dem Spiel, beziehungsweise von der Kieler Mannschaft? Hattest du den Eindruck, gerade weil du ja auch in der Halle warst, dass sie so ein bisschen Lunte gerochen haben und nochmal ein Zeichen setzen wollten und wussten, die Rhein-Neckar-Löwen spielen gleich in Berlin und denen zeigen wir nochmal, zu was wir in der Lage sind?
Das glaube ich nicht. Auch die Kieler hatten ja nach diesen schwierigen Spielen in Balingen und auch gegen Lübeck, was ja wirklich ganz, ganz mies war, das Gefühl, sie müssen mal wieder ein Zeichen setzen und waren von Anfang an auch von Alfred Gislason angetrieben, die Wetzlarer richtig hart ranzunehmen und das ist ihnen in der Deckung auf jeden Fall gelungen. Und da muss ich sagen, ob das unbedingt dann auch mit den Löwen zu tun hat, das weiß ich nicht. Es steht ja auch dann erstmal das Derby gegen die Flensburger auf dem Programm. Das wird ein ganz, ganz hartes Spiel. Die Flensburger hatten ja im Pokal deutlich in Kiel gewonnen und den THW vom Pokalfinal vor in Hamburg damit weggehalten. Also ich muss sagen, das war so eine Mir-San-Mir-Mentalität und ich habe nach dem Spiel mit Dominik Klein gesprochen, der wirklich heraussprudelte und sehr, sehr froh war, dass ihn mal gegen einen Gegner, wo es ja eigentlich nur einen Pflichtsieg geben kann, so eine gute Leistung gelungen ist. In der zweiten Hälfte war das dann nur noch bedingt so. Also da haben sie ein bisschen schlapp gemacht und da war auch Alfred nicht sehr angetan davon. Aber in der ersten Halbzeit haben sie wirklich Standards gesetzt, die zu ja einigen Hoffnungen noch Anlass geben.
Was hast du denn gedacht, als du das Ergebnis aus Berlin gesehen hast?
Also ich war immer per Live-Ticker natürlich über Sport 1 und auch über Handball Worldcom informiert über das Ergebnis. Also mir war schon klar, dass das die höchste Hürde sein kann für die Löwen. Und ich meine, wir müssen schon die Kirche noch mal im Dorf lassen. Sie sind immer noch der Favorit, gar keine Frage. Denn das Torverhältnis, das werden die Kieler und die Flensburger nicht mehr aufholen können. Das ist definitiv ein Punkt mehr, den die Löwen haben. Und das Restprogramm ist immer noch deutlich, deutlich einfacher. Die Flensburger, und das wird man ja am Mittwoch sehen, die müssen nach Melsungen, die Kieler müssen noch nach Magdeburg, die haben Flensburg zu Hause noch auf dem Programm, müssen auch noch nach Melsungen. Das ist deutlich schwieriger als das, was die Löwen dann noch bewältigen müssen. Und von daher sind die Löwen für mich immer noch der Favorit. Auf dem Papier ist es natürlich jetzt super spannend. Ne? Und man wird wirklich am Mittwoch sehen, ob die Löwen so einen herben Schlag ins Kontor jetzt professionell wegstecken und dann so spielen, wie sie es vorher in Eisenach getan haben, oder ob sie wirklich das Zipperlein nochmal kriegen und da anfangen zu zittern in Leipzig. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht.
Unabhängig von den beiden Spielen jetzt am Mittwoch, du hast es eben schon gesagt, das Derby steht am kommenden Wochenende auf dem Programm. Der THW Kiel empfängt die SG Flensburg-Handewitt. Sonntag 17.30 Uhr nehmen auch an bei euch im Programm natürlich. Ja, jetzt wo du beide Teams auch so zeitnah gesehen hast, wer ist denn für dich da der Favorit? Du hast gerade gesagt, man hat nicht wirklich gemerkt, dass Rasmus Lauge nicht mit dabei ist.
Das fand ich auch. Also ich finde, dass Gottfriedsson und Mogensen das gut gemacht haben und die aufstrebende Persönlichkeit der letzten Wochen ist für mich eigentlich Quentin Mahé. Wie viel Verantwortung er auch beim Final Four übernommen hat, was er für kreative Lösungen zur Verfügung hat und wie er Schwung in dieses Angriffsspiel bekommt und auch Präzision, das ist für mich verpannt und das ist vielleicht auch ein Faktor, wie die Flensburger mit diesen drei Rechtshändern, die ich jetzt genannt habe, das Angriffsspiel weiter flüssig in Bewegung halten können. Und auf der anderen Seite hört man ja immer öfter, dass Tobias Karlsson der beste Abwehrspieler der Welt ist. Das heißt, für die Kieler wird es da ja auch nicht so einfach, an diesem Block vorbeizukommen und dann Matthias Andersson, der ja immer einen riesen Spaß hat, in Kiel zu spielen und zu glänzen, dieses Angriffsspiel aufzubauen. Ich finde, der Ausgang da am kommenden Wochenende ist völlig offen. Also die Flensburger können für meine Begriffe im Angriff das Problem von Rasmus Lauges Fehlen durchaus kompensieren. Und in der Abwehr ist das kein großer Unterschied. Ne? Und wenn Zachariasen jetzt als zusätzlicher Kreisläufer wieder dabei ist, also dann haben sie auch auf der Position wieder ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Und von daher sehe ich da vielleicht kleinen Vorteil für Kiel, aber eigentlich 50-50.
Das ist meine Ansage. Dann gucken wir noch ganz kurz auf den Abstiegskampf, denn da gab es zwei sehr wichtige Ergebnisse am vergangenen Wochenende. Der Bergische HC hat den SC Magdeburg mal schlagen können, nachdem es die knappe Niederlage gab im DHB-Pokal-Final Four, danach Verlängerung 28-26 und unentschieden ging es aus zwischen Stuttgart und Baarling 22-22. Ist das jetzt unten da schon entschieden? Also Baarling mit 15 Punkten, ich glaube, die müssen sich gar keine Sorgen mehr machen.
Also ich finde, dieser Punkt ist zwar schmerzlich für Stuttgart, weil sie die ganze Zeit geführt haben gegen Baarling, muss man ja sagen. Da war ja teilweise mit 4-5 Toren schon die Führung ziemlich deutlich. Aber der Punkt hilft natürlich beiden weiter, weil sie sich von Eisenach entfernen. Gar keine Frage. Und es gibt auch für mich aus Eisenach überhaupt keine Signale, wie das dort besser wird. Für mich war der Trainerwechsel ein klarer Fehler. Das hat keine Impulse gebracht. Das war die falsche Entscheidung für meine Begriffe. Und wenn man sich das Restprogramm anschaut, glaube ich nicht, dass da noch was zu machen ist. Und Lübbecke hat jetzt zwar in Kiel auch super gespielt, kriegen in der B-Note ein klasse Zeugnis, aber am Ende gibt's keine Punkte. Von daher glaube ich, dass das ziemlich safe ist alles. Der Bergische HC hat einfach davon profitiert, dass Magdeburg sich ausgepowert hat am Finalwochenende. Also das ist jetzt kein Sieg, der so weit weg war, fand ich, zumal der BHC das Gefühl hatte, dass sie Magdeburg ohnehin schlagen können, wenn man sich das Halbfinale anschaut. Von daher ist das Einzige, was noch schief gehen kann für den BHC, der Abstand zu Eisenach, der muss irgendwie da weiter bestehen bleiben. Und der BHC hat ein schwieriges Restprogramm, klar, und wenn sie da wenigstens noch einen Punkt zusammenklauben an irgendeiner Stelle, dann sind sie, glaube ich, durch.
Also wenn man sich das Restprogramm von Eisenach mal anschaut, zu Hause gegen Göppingen, dann in Flensburg, zu Hause gegen Kiel und in Melsungen, wenn die da mehr als 2 Punkte holen würden, ich glaube, das wäre eine große Sensation, wenn man mal schaut, auch Torverhältnis minus 171, das zeigt natürlich auch auf, dass sie meistens in den Spielen überhaupt gar keine Chance haben. Ich bin sowieso ein bisschen überrascht, dass die bisher 10 Punkte sammeln konnten, aber das ist mal eine ganz andere Geschichte. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, Uwe. Du warst bei der Europameisterschaft für Sport Deutschland TV tätig. Wie hast du das bitte geschafft, da tagelang, teilweise stundenlang die ganzen Spiele zu kommentieren? Also ich habe es leider nicht mitbekommen, aber von allen muss ich wirklich sagen, das möchte ich auch gerne mal weiterleiten, dieses Kompliment, das muss herausragend gut gewesen sein.
Vielen Dank für die Blumen, mir hat es einfach Spaß gemacht, weil der Handball in Gänze bei diesem Turnier sehr, sehr gut war. Es waren schon in der Vorrunde packende Handballspiele mit 9 Stars, die wirklich Lust machen auf die nächste Generation, natürlich ein Gosen von Norwegen, ein Lukas Nilsson, der jetzt zum THW Kiel kommt. Das sind ja alles spannende Persönlichkeiten, die erst 19, 20 Jahre alt sind und die wirklich die europäische Szene in Zukunft aufmischen werden. Und das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und außerdem gab es ein tolles Backup von der Bundesliga. Ich muss sagen, dass ich viele Bundesligaspieler und Nationalspieler da mit im Boot hatte, mit denen man auch wunderbar diskutieren konnte, wie wir das jetzt auch tun, über Handball und die mir da sehr weitergeholfen haben. Und natürlich ist so ein Nachmittag oder Abend mit 3 Spielen eine Riesenstrecke, die sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich kann mal sagen, das war eigentlich die beste Europameisterschaft, die ich je gesehen habe. Und natürlich hat die deutsche Mannschaft da Spaß gemacht, weil sie wieder einen Flock eingerammt haben und diese ganze Hierarchie komplett zum Einsturz gebracht haben. Ne? Also diese Langeweile immer wieder Frankreich, Dänemark und Kroatien vorne zu sehen, das ist von den Deutschen mal richtig durcheinandergewirbelt worden mit einer jungen Mannschaft, wo alle anderen auch gesehen haben, ja, das ist ein Team, das immer um die Medaillen mitspielen kann, wenn es gut läuft und man auch ein bisschen Glück hat. Und von daher, auch eine norwegische Mannschaft, die mit einer jungen Truppe und einem tollen Trainerteam gezeigt hat, mit uns ist zu rechnen in Zukunft. Und von daher finde ich das auf europäischer Ebene auch sehr, sehr spannend. Und von mir aus kommentiere ich das nächste Mal wieder so viel. Das ist mir piepegal. Hauptsache der Handball lebt und das hat er ganz klar gezeigt in Polen.
Na, wenn solche Leute mit so viel Leidenschaft für Handball das kommentieren dürfen, Uwe, dann glaube ich, haben wir in den nächsten Jahren kein Problem, die Emotionen, die auf den Feldern gezeigt werden, auch in die Wohnzimmer zu tragen. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht, deine Premiere hier bei Kreisab. Und wir machen jetzt die erste Pause in der heutigen Sendung und dann sprechen wir gleich ausführlich über das Champions League Final Four der Frauen und den Versuch der Tussis aus Metzingen, den Europapokal zu gewinnen. Ich habe es eben angekündigt. Wir sprechen in dieser Folge auch intensiv über Frauenhandball. Das hat damit zu tun, weil unter anderem eine deutsche Mannschaft am Wochenende die Chance hatte, zum ersten Mal, also bei der ersten Teilnahme sogar international, direkt den ersten Titel abzuräumen. Hat zwar leider nicht geklappt, wir sprechen jetzt gleich über die Gründe. Und es stand natürlich das Final Four in der Champions League der Frauen auf dem Programm. Und ich begrüße Marc Hegedusch vom Timeout Magazine. Hallo Marc.
Hallo Sascha.
Du warst bei beiden Spielen vor Ort, beziehungsweise bei beiden ist gut. Also du warst beim Final Four und auch bei der Partie der Tussis aus Metzingen, bei einer Mannschaft, die einen Namen hat, der für Deutsche kaum auszusprechen ist. Vielleicht kannst du als gebürtiger Ungar mal sagen, wie diese Mannschaft wirklich heißt und vor allem natürlich, wie das Spiel auch war.
Also die Mannschaft aus Ungarn heißt Dunaujvárosi Kohász KA.
Um Gottes Willen, ja, also das werde ich jetzt nicht wiederholen, aber wir konzentrieren uns dann jetzt mal aufs Sportliche. Ich habe es eben schon gesagt, für die Tussis aus Metzingen hat es leider nicht gereicht. 29-21 haben sie dieses Spiel verloren. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was sagen, wie die Stimmung in der Halle war. War das da voll, also wurde das da gut angenommen oder ist das eher auch eine kleine Mannschaft in Ungarn? Denn eigentlich kennt man ja in Deutschland Győr, ja, als die Mannschaft, die das große Team in Ungarn ist, seit vielen, vielen Jahren und vielleicht noch ein bisschen den FTC, aber das war es eigentlich.
Also Dunaujváros ist eine neu benannte Mannschaft. In den 90ern haben wir gehabt Dunafer und die haben ganz große Erfolge in den europäischen Cups gefeiert, auch in der Champions League. Die Mannschaft wurde umbenannt vor ein paar Jahren. Man hat eine neue Akademie gegründet und die Mannschaft, die nur mit ungarischen Spielerinnen spielt, hat jetzt den ersten großen Erfolg gefeiert und die haben den EHF Cup gewonnen.
Und die Halle war, wie gesagt, auch voll oder war da eher so weniger Begeisterung zu spüren?
Also die Heimhalle in Dunaujváros, die hat der EHF abgelehnt. Man hat dort das Finalspiel nicht veranstalten können. Deswegen hat man entschieden, nach Veszprém das Spiel umzulegen. Es waren 4.000 Zuschauer in der 5.000-Halle und Tickets haben gekostet 2.000 Forint. Das sind umgerechnet 6,5 Euro, also relativ günstig und die Stimmung war hervorragend.
Ja, das finde ich auch. Also 4.000 Leute in der 5.000-Mann-Halle noch dazu, wenn es nicht die eigene Halle ist. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Wie verlief denn das Spiel? Die Tussis hatten ja das Hinspiel mit 28-26 gewonnen. Ich hatte ehrlich gesagt kein gutes Gefühl vorher. Lag natürlich auch daran, dass mit Julia Behnke eine wichtige Spielerin bei den Tussis dann auch gefehlt hat wegen Verletzungen im Rückspiel. Das schien ja dann relativ einfach gewesen zu sein für die Ungarinnen.
Also wie ich es gesehen habe, ganz am Anfang mit Tonja Löset hat Metzinger noch gut mitgehalten bis zur Minute 12. Die Deutschen haben auch die Führung gehabt, 7-6. Aber nachdem mit 4 Toren in der Folge hat Dunaujváros das Spiel gedreht und eigentlich war es von diesem Moment ganz klar, dass die Ungarn die Mannschaft sind, die hier gewinnen werden. Die haben 4 Tore Führung gehabt in der Pause und die Führung haben sie bis zum Ende des Spiels ausgebaut.
Jetzt hast du eben gesagt, da spielen nur ungarische Spielerinnen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, es gibt nur eine einzige, die heißt Kristina Trischuk, aber die ist seit Jahren, die ist gebürtige Russin, die ist seit ein paar Jahren eingebürgert und spielt für die ungarische Nationalmannschaft, aber die anderen Spielerinnen sind entweder eigene, also Einbauspielerinnen von der Akademie oder halt Ungarinnen, die man unter Vertrag genommen hat.
Das finde ich sehr bemerkenswert, denn ehrlich gesagt kenne ich so ein Projekt in Deutschland nicht, wo nur deutsche Spielerinnen mit dabei sind. Das ist ja schon dann ein relativ großer Erfolg für den ungarischen Frauenhandball, kann man schon so sagen.
Ja, stimme ich dir zu.
Und glaubst du, dass das auch Früchte tragen wird für die Nationalmannschaft? Denn bei Győr stehen ja größtenteils nur Ausländerinnen unter Vertrag. Das war ja auch so ein Thema in den letzten Jahren. Wir sind da ja zusammen auch bei der Europameisterschaft gewesen in Ungarn und Kroatien. Die war nicht wirklich ein großer Erfolg für die ungarische Frauennationalmannschaft.
Ja, das ist eine intensive Frage. Lass mir überlegen, weil es ist nicht einfach zu beantworten. In Ungarn ist Ferencváros und Győr die zwei Mannschaften, die Champions League spielen. Und bei denen, dass sie dann auf dem hohen Niveau spielen können, brauchen die Mannschaften auch die ausländischen Spielerinnen. Ich denke, Dunafer macht die Sache gut. Die sind die einzige Mannschaft, die mit ungarischen Spielerinnen spielen. Natürlich ist das eine große Sache, aber für den großen Erfolg, für das Topniveau brauchen wir die Spielerinnen aus dem Ausland.
Denkst du denn, dass viele Spielerinnen von Dunafer, also ist für mich jetzt leichter auszusprechen, deswegen sage ich das einfach mal so, jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht dann nach Budapest oder nach Győr wechseln, damit sie halt da dann Champions League spielen können? Oder reicht das Niveau dann auch bei den besten Spielerinnen von Dunafer einfach nicht für mehr aus?
Es gibt einige Spielerinnen mit Talent, die das eventuell schaffen könnten. Man muss analysieren, wie die zwei Mannschaften, Ferencváros und Győr, ihre Zukunft vorstellen. Ferencváros ist mehr die Mannschaft, die mehr ungarische Spielerinnen verwendet, und Győr ist halt die Mannschaft mit dem größeren Budget und die verpflichtet mehr Spielerinnen aus dem Ausland.
Also das liebe Geld ist mal wieder das Problem, wie so oft im Handball, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf das Champions League Final Four. Ich hatte ja vorher so ein bisschen die Befürchtung, wenn sich vielleicht wieder eine ungarische Mannschaft nicht qualifiziert, dann wird das mit den Tickets wieder so ein Problem, ja, dass die Halle nicht voll wird. Jetzt war aber vor dem Viertelfinale schon klar, eine ungarische Mannschaft wird auf jeden Fall mit dabei sein, und die Halle war voll, oder?
Ja, es war zu 85% voll, und natürlich, da das Final Four in Ungarn stattgefunden hat, waren die meisten Zuschauer aus Ungarn.
Kannst du mir sagen, was da ein Ticket gekostet hat, auch umgerechnet in Euro?
Das günstigste Ticket war 30 Euro und das teuerste Ticket war 130 Euro für die 2 Tage. Also zwischen 30 und 130.
Das sind natürlich auch schon ordentliche Preise für die Leute in Ungarn, die jetzt nicht so ein Gehalt haben, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Aber man weiß ja, die Ungarn sehr sportbegeistert, gehen natürlich bei sowas extrem gerne in die Halle. Ja, es gab 2 Halbfinals, wo ich mir gedacht habe, das eine, das könnte relativ eng werden. Győr gegen Buduknost, so ist es auch ausgegangen. 21-20 haben die Ungarinnen da gewonnen. Und Bukarest gegen Vardar, 27-21, das war extrem deutlich, hätte ich nie damit gerechnet. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass Vardar sich da durchsetzt. Wie war das bei dir?
Eigentlich war Vardar die Mannschaft, die die Favoritenrolle gehabt hat. Aber Bukarest, die Mannschaft aus Rumänien, die hat sich extrem entwickelt über das Jahr. Der dänische Trainer Kim Rasmussen hat eine gute Mannschaft geformt. Und da die Mannschaft im Viertelfinale Rostov-Don aus Russland ausgeschaltet hat und 2-mal besiegt hat, die Mannschaft, die andere Gruppe gewonnen hat, Bukarest war auf Platz 4 in der eigenen Gruppe, hat man schon damit gerechnet, dass sie gut mithalten werden, aber niemand hat damit gerechnet, dass sie dann auch das Endspiel dann gewinnen werden.
Das war sowieso ein sensationelles Endspiel, aber lass uns noch ein Wort verlieren oder besser ein paar mehr über das Spiel von Győr gegen Buduknost. Eigentlich hatte ich gedacht, das ist so ein bisschen das vorweggenommene Endspiel. Das sind die beiden Mannschaften, die in den letzten Jahren die Champions League extrem geprägt haben, und deswegen habe ich gedacht, ja schade, dass die eigentlich schon im Halbfinale aufeinandertreffen. Jetzt gab es da wieder wenig Tore, 21-20. Ich habe das Spiel nur in Teilen gesehen, aber für mich war das wieder sehr, sehr physisch geprägt und nicht so schöner Handball. Siehst du das genauso?
Ganz genau, es war ein sehr physisches Handballspiel mit sehr guter Deckung auf beiden Seiten und eigentlich mehr Fehler auf der Angriffsseite.
Also nicht so schön anzusehen, also das kann man jetzt ruhig mal sagen, oder?
Stimmt, aber das Spiel verlief sehr spannend, es war sehr ausgeglichen und die zwei besten Mannschaften mit der besten Deckung haben miteinander gespielt.
Im Finale dann gab es Verlängerung und am Ende sogar 7 Meter werfen. Und es gab immer Situationen kurz vor Schluss. In der regulären Spielzeit hatte ich eigentlich gedacht, Győr gewinnt das Ding, denn Anita Görbitz hat kurz vor Schluss die Führung gemacht per 7 Meter. Und da muss man auch mal sagen, die beiden Schiedsrichterinnen aus meiner Sicht haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand, die haben wirklich eine tolle Leistung gebracht, gerade in dieser Atmosphäre, wo man denken könnte, es sind dann vielleicht Heimschiedsrichter, aber so war es nicht. Also ich finde erstmal, das war eine sehr, sehr gute Leistung. Und was dazu kommt, also 15 Sekunden vor Schluss war es, glaube ich, wo Anita Görbitz diesen 7 Meter verwandelt. Dann gibt's nochmal die Auszeit von Bukarest. Sie machen dann nochmal das Tor. Dann in der Verlängerung gab's wieder eine Situation, wo am Ende das Tor dann zum Ausgleich gefallen ist und dann hinterher 7 Meter werfen. Also ein besseres Finale kann man sich eigentlich aus neutraler Sicht gar nicht wünschen.
Das war ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, Győr hat das Spiel bis zum Ende auch in der Verlängerung unter Kontrolle gehabt. Győr hat die ganze Zeit geführt und Bukarest musste immer nachziehen. Und am Ende fehlte natürlich in beiden Situationen am Ende des Spiels 10 Sekunden vor dem Ende oder 3 Sekunden vor dem Ende und dann auch in der Verlängerung das Glück auf der Seite Győr. Und natürlich muss man den Lob auch an Bukarest aussprechen. unter Druck haben sie immer den Ausgleich geschafft. Und das 7-Meter-Werfen war halt Glückssache für beide Seiten. Und das Glück war dann auf der Seite von der Mannschaft aus Rumänien.
Jetzt kann man natürlich viel philosophieren. Also dafür gibt's ja diese Sendung, dass wir philosophieren und diskutieren. Aber hat jetzt die beste Mannschaft die Champions League gewonnen oder ist eigentlich Győr viel, viel besser als Bukarest?
Ja, vielleicht ist Győr die erfahrene Mannschaft oder die Mannschaft mit besseren Spielerinnen. Ich denke, das Spiel gegen Budućnost im Halbfinale hat sehr viel Kraft gekostet für die Győr-Spielerinnen. Und auf der anderen Seite Bukarest, sehr gut eingestellt vom Trainer Kim Rasmussen, hat Vardar, denke ich, Bukarest unterschätzt hat im Halbfinale, ganz klar besiegt und halt Kraft gespart für das Finale. Und das war dann auch eine Sache, die dann für die Rumäninnen gesprochen hat.
Also Glückwunsch da an CSM Bukarest. Die Champions League geht nach Rumänien. Bisschen überraschend, aber trotzdem, wer sich gegen solche Mannschaften durchsetzt, der hat es auf jeden Fall verdient. Ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, Marc, denn du wirst bei den Olympischen Spielen in Rio im Einsatz sein. Was kannst du denn erzählen, was vor Ort jetzt schon los ist? Wie weit sind die Leute da mit den Vorbereitungen in Rio? Denn das ist ja schon das absolute Highlight des Jahres.
Ich bin im Handball beschäftigt und wir hatten das Test-Event vor einer Woche. Als Abschluss für die Test-Events in Rio, das war das 45. Test-Event für die Olympischen Spiele, das war das letzte. Und der Verband war vor Ort, der internationale Handballverband, und die waren am Ende sehr zufrieden mit dem, was wir mit den Volontären und mit den Spielern geleistet haben. Und ich bin zuversichtlich, dass es sehr gut laufen wird für die Olympischen Spiele. Die Arbeiten laufen für den Moment gut. Wir sind 90 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele. Man weiß aber, dass die Brasilianer ein bisschen langsamer arbeiten und die arbeiten gerne mit dem Zeitdruck. Und ich denke, die werden die meisten Sachen fertig bekommen. Und am Ende wird es viel mehr sein, aber die werden wie bei der Fußball-WM eine gute Lage bieten für die Zuschauer, für den Verband und für die Athleten.
Eine Frage habe ich dann noch zu der Halle, in der Handball gespielt wird. Da wird nur in einer Halle gespielt, ist das richtig?
Das ist richtig. Es wird in einer einzigen Halle gespielt. Man wird eine kleine Halle, eine Aufwärmhalle bauen, wo sich dann die Mannschaften aufwärmen werden. Es werden 4 andere Hallen geben bei der Olympischen Villa und dort wird trainiert.
Also das hört sich alles relativ gut an. Wie viele Zuschauer passen in diese Halle, in der dann gespielt wird? Weißt du das zufällig gerade?
Kapazität ist 10.000.
Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Also ich kann nur sagen, dass diese Halle bei den Olympischen Spielen in London nicht so gut war. Die wurde da kurzfristig hingesetzt und die wurde danach auch wieder abgebaut. Bleibt diese Halle dann in Rio? Also wenn die Spiele vorbei sind, wird die weiterhin genutzt werden oder wird die dann auch wieder abgebaut?
Die Halle wird umgebaut. Die Halle heißt Future Arena. Man hat einen Zukunftsplan mit der Arena. Es wird umgebaut in Schulen. Und man plant dort, Unterricht zu geben in Schulen.
Das ist doch wenigstens mal sinnvoll. Und ich glaube, das kann man in Rio auch relativ gut gebrauchen. Das hört sich doch schon mal fantastisch an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ja nur noch 3 Monate ungefähr, bis die Olympischen Spiele in Rio beginnen. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Spektakel. Vielleicht können wir ja auch während der Olympischen Spiele mal sprechen. Und du hast ja sicherlich auch die Möglichkeit, die Spiele dort zu beobachten. Das wäre ganz fantastisch. Marc, ich danke dir auch für deine Einschätzung und deine Impressionen sowohl aus Ungarn als auch aus Brasilien. Und jetzt gibt's die letzte Pause in der heutigen Sendung und dann gibt's gleich das Interview der Woche. Ihr kennt das, am Ende der Sendung gibt es immer ein Interview der Woche. Ich habe es eben angekündigt, es ist ein frisch gebackener Nationalspieler zu Gast und wer uns bei Facebook und Twitter verfolgt hat in den letzten Tagen, der weiß auch, von wem die Rede ist. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Nikolai Link vom HCR Erlangen. Nico, hallo.
Hallo, servus.
Ja, erstmal Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Liga. Ihr seid souverän auf Platz 1 gelandet. War eine perfekte Saison eigentlich für euch bislang?
Ja, ich muss sagen, ich hatte es vor der Saison nicht erwartet. Also ich glaube natürlich die klare Zielsetzung, dass wir in die erste Liga müssen mit unserer Mannschaft. Ich meine, da hat der Verein schon viel dafür getan und namhafte Spieler verlängert oder neu geholt. Dass es am Ende so souverän wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, man kann bis auf die Derby-Niederlage in Coburg von einer fast perfekten Saison sprechen, ja.
Oh, das ärgert dich dann schon ein bisschen, ja? So eine Derby-Niederlage gegen Coburg, das ist ja eine relativ starke Mannschaft, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, das ärgert, selbstverständlich ärgert das. Ich meine, jetzt ist es mir relativ egal inzwischen, weil wir natürlich jetzt aufgestiegen sind und Coburg ist noch mittendrin, aber klar, Derby soll man immer gewinnen. Noch dazu haben wir da leider einer unserer wenigen schlechten Saisonspiele abgeliefert. Aber nein, also wir haben jetzt 7 Minuspunkte nach 36 Spielen. Ich glaube, da kann man nur zufrieden sein.
Jetzt weiß man natürlich nicht, ob dieser Konkurrent, der unmittelbare da aus der Nähe aus Coburg, auch aufsteigen wird. Aber hättest du vor 3, 4 Jahren gedacht, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in Erlangen, dass sich der Handball in Franken so etablieren kann?
Ja, also gedacht ist jetzt übertrieben gesagt, aber ja, Erlangen, muss man sagen, zeichnet sich ja schon die letzten 3 Jahre ab, was da für riesiges Potenzial ist. Und Coburg muss man auch ganz klar sagen, die hatten eigentlich immer einen guten Etat und hatten eigentlich immer so die Ambitionen, nach oben zu gehen. Die haben es dann auch geschafft, mit Jan Gore dann einen guten Trainer zu holen, der das alles umsetzen konnte. Und ja, seitdem geht es ja schon steil bergauf. Und ich finde, es war schon ein bisschen zu erwarten, dass Coburg auch in die Richtung erste Liga kommt.
Und es gibt auch jede Menge Zuschauerresonanz. Also ihr habt auch einen relativ guten Zuschauerschnitt dafür, dass ihr in Anführungsstrichen ja nur in der zweiten Liga unterwegs seid. Das ist ja auch eine tolle Geschichte.
Ja, das muss man klar sagen. Ich glaube, es war schon ein Risiko, dass wir in dieser Arena Nürnberg geblieben sind in der zweiten Liga. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, unser Zuschauerschnitt liegt über 3000 und das ist für die zweite Liga natürlich schon sehr außergewöhnlich. Und ja, es hat sich voll gelohnt, in Nürnberg zu bleiben, denke ich.
Ihr habt aktuell, um mal aufs Sportliche zu sprechen zu kommen, habt ihr 5 Spieler mit mehr als 100 Toren. Du bist aktuell intern der beste Torschütze deiner Mannschaft und am Ende werden es wahrscheinlich sogar 6 Spieler sein, die über 100 Tore erzielt haben. Ist die Ausgeglichenheit eure größte Stärke?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man dieses Jahr ganz klar sagen. Wir haben einfach wirklich 14 Spieler, wo jeder eigentlich in der ersten 7 zu finden sein kann. Und das ist dieses Jahr unser großer Trumpf, dass wir einfach 60 Minuten Power gehen können, weil wir eigentlich durchwechseln können auf jeder Position, wie wir wollen. Und ich glaube, das macht es am Ende aber aus, dass wir jetzt wirklich erst 7 Minuspunkte haben, weil ja in jedem Spiel haben andere Spieler die Akzente gesetzt und man muss sich nicht auf 2, 3 Spieler verlassen. Entschuldigung. Und ja, das war, glaube ich, auf jeden Fall ausschlaggebender Punkt, dass wir jetzt so souverän an der Tabellenspitze stehen, dass wir einfach einen richtig ausgeglichenen und guten Kader beisammen haben.
Eben hast du gesagt, dass vor der Saison natürlich die Erwartungshaltung relativ hoch war, dass ihr direkt wieder in die erste Liga müsst, wenn ihr nächstes Jahr dann in der ersten Liga spielt, ist das Ziel natürlich klar, Klassenerhalt. Viele sagen aber, ihr seid der beste Aufsteiger seit vielen, vielen Jahren. Ihr bekommt jetzt zum Beispiel noch so einen Bundesliga-erfahrenen Akteur wie Michael Haas mit dazu. Siehst du das ähnlich?
Um ehrlich zu sein, finde ich das immer schwierig. Also vor dieser Saison haben auch alle gesagt, ja, wir haben eine unglaubliche Mannschaft für die zweite Liga und wir müssen aufsteigen. Und klar, jetzt haben wir natürlich einen super Kader für nächstes Jahr. Der Verein hat da wirklich wirklich großartige Arbeit geleistet. Aber da ich ja letztes Jahr mit Erlangen schon erste Liga spielen durfte, weiß ich, was auf uns zukommt. Und es ist einfach im Vergleich zur zweiten Liga nochmal eine ganz andere Welt. Ist eigentlich fast nochmal eine eigene Sportart. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir die Liga halten. Das ist ganz klar unser Ziel. Aber so die Vorschusslorbeeren bringen uns reichlich wenig, wenn man aussieht, welche etablierten Mannschaften dieses Jahr im Abstiegskampf stecken. Ja, gibt's nächstes Jahr nichts anderes, außer natürlich vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg zu kämpfen. Und ich hoffe natürlich dann, dass wir nächstes Jahr ein besseres Ende finden, wie das letztes Jahr so ein Fall war.
Obwohl ihr da ja schon, finde ich, fast schon besser mitgehalten habt, als das viele prognostiziert hatten.
Ja, ich finde, wir hatten letztes Jahr natürlich auch ein bisschen Pech, dass es 4 Absteiger waren. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr am Ende 23 Pluspunkte. Also wenn uns das vor der Saison einer angeboten hätte, glaube ich, hätten wir es damals angenommen. Wenn man sich das dieses Jahr anschaut, wird es wahrscheinlich auch deutlich reichen. Aber nein, das war jetzt letztes Jahr halt so und ich hoffe, dass wir einfach dieses Jahr oder beziehungsweise nächste Saison dann aus den Erfahrungen vom Jahr davor lernen können. Und daher war es einfach unglaublich wichtig, jetzt direkt wieder hochzugehen und ja, das war dann hoffentlich unser letzter Aufstieg.
Ich glaube, du bist jetzt, wenn ich nicht falsch informiert bin, beziehungsweise es nicht falsch im Kopf habe, der erste Zweitligaspieler in dieser Saison bei uns, der zu Gast ist im Interview der Woche. Vielleicht kannst du mal ein bisschen vergleichen auch, weil du hast ja den Vergleich noch von der Vorsaison. Wie stark ist denn diese eingleisige zweite Liga?
Also man muss schon sagen, dass die Qualität in der zweiten Liga ist wirklich hoch. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt am Samstag beim Tabellenvorletzten gespielt und haben uns da auch lange schwer getan. Ich glaube, das ist so ein kleines Indiz dafür. Und ja, durch diese Eingleisigkeit gibt's keine Mannschaften mehr, wo eigentlich Kanonenfutter sind, wo man im Vorhinein sagen kann, ja, das Spiel gewinnt man jetzt sicher. Noch dazu ist es auswärts wirklich so, dass jede Mannschaft einen da schlagen kann. Und ich glaube, also abgesehen von uns, sieht man schon auch, wie ausgeglichen die Liga ist. Wenn man jetzt Minden anschaut, die ja auch einen Wahnsinnskader haben, die sie aber auch wirklich schwer tun, ich glaube, das spricht ganz klar für die Qualitäten der Liga.
Kommen wir mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Warum ist denn Erlangen/Nürnberg für dich der perfekte Ort, um Handball zu spielen?
Ja, da gibt's zwei, drei Gründe, muss ich sagen. Also der erste und ausschlaggebendste Punkt ist natürlich, dass es die letzten 3 Jahre, dass der Verein da eine Entwicklung genommen hat, die wirklich unglaublich ist. Also ich bin jetzt 4,5 Jahre in Erlangen und sie haben zwar schon immer gesagt, dass es die Ziele sind, wo es hingehen soll, aber wenn man jetzt Zuschauerzahlen und Sponsoren und Mannschaft anschaut, ist die Entwicklung sportlich einfach unfassbar gut und ich glaube, dass das auch noch lange nicht zu Ende ist. Also ich glaube, da will ich an eine große Zukunft. Das ist mal der wichtigste Punkt. Dann ist es natürlich so, dass ich gebürtig aus Augsburg komme. Das ist mit dem Auto 1,5 Stunden von Erlangen entfernt. Das heißt, ich kann wirklich auch mal so einen Tag zur Familie fahren oder zu Freunden aus der Heimat, was wirklich sehr angenehm ist. Gerade im Sport, glaube ich, auch ungewöhnlich, dass man da so nah an zu Hause ist. Und ja, das Dritte, was in Erlangen wirklich auch super ist, dass ich in Erlangen eine riesige Universität ist. Es ist ja eigentlich auch eine Universitätsstadt und aktuell lässt sich der Sport so wirklich in einem sehr ordentlichen Maße mit dem Studium verbinden und Studium ist mir auch sehr wichtig. Deswegen sind es so, glaube ich, die drei Punkte, die das hier schon sehr attraktiv für mich machen.
Ja, ich habe gehört, 2-3 Euro bekommst du auch noch, oder?
Ja, umsonst spielen wir hier natürlich nicht Handball, wie es in jedem anderen Verein auch ist, aber nein, also es geht einfach wirklich um die drei Punkte, so muss man sagen. Und ja, dass man Geld verdient im Sport, ist natürlich ein netter Nebeneffekt, klar.
Meinst du kannst das nächstes Jahr dann mit dem Studium auch noch so durchziehen? Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, du bist im eigentlich letzten Semester deines BWL-Studiums, aber ein bisschen länger wird es schon noch dauern. In der ersten Liga ist ja der Aufwand eigentlich fast schon geringer als in der zweiten Liga für einen Aufsteiger, denn ihr habt deutlich weniger Spiele. Klingt kurios, aber ist eigentlich so.
Ja, es ist, also auf jeden Fall ist es, glaube ich, kein Mehraufwand. Das Trainingspensum bleibt gleich. Ja, die Spiele sind sogar ein paar weniger. Muss mal schauen, was dann mit Öffentlichkeitsarbeit oder was weiß ich noch auf uns zukommt, aber ich glaube, es ist jetzt von der zweiten zur ersten Liga vom Studium her keine riesige Umstellung für mich. Aber eben, wie gerade schon erwähnt, ich bin natürlich keiner, der das jetzt in der Regelstudienzeit alles schafft. Kann mir da auch 2-3 Semester mehr Zeit lassen, wer da von der Uni auch ein bisschen unterstützt. Deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr in der ersten Liga genauso möglich ist und habe aber natürlich keinen megamäßigen Zeitdruck.
Gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Du hast ja schon mal erste Liga gespielt bei einem anderen Verein, beim TBV Lemgo. Warum hat das für dich damals dort dauerhaft nicht funktioniert?
Ja, muss man fairerweise dazu sagen, dass ich zwar im Erstligakader war, aber ich glaube, ich habe in den 1,5 Jahren, wo ich da war, habe ich 10 Spiele, glaube ich, in der Bundesliga mitmachen dürfen und den Rest war ich in der Reserve. Ja, ich bin damals mit 20 Jahren nach Lemgo gegangen. Damals war Lemgo noch eine Top-6-Mannschaft, glaube ich, waren gespickt mit Nationalspielern und das war, glaube ich, relativ aussichtslos, da so richtig Fuß zu fassen, wobei ich sagen muss, dass mich das menschlich ein gutes Stück vorangebracht hat von den Erfahrungen her. Das war das erste Mal so richtig Profi-Handball. Also ich konnte mich da zwar in Lemgo nicht durchsetzen, aber ich will es trotzdem nicht bereuen, dass ich da die 1,5 Jahre verbracht habe.
Du hast jetzt eben betont, dass es für dich eine tolle Sache ist und wichtig auch ist, zwischendurch mal nach Hause fahren zu können. War das auch so ein Punkt, der da eine Rolle gespielt hat, der dich daran vielleicht auch gehindert hat, dass du dich in Lemgo durchsetzt, weil es ein bisschen weiter weg ist von der Heimat?
Ach, weiß ich nicht. Also klar, es ist jetzt angenehmer. Jetzt bin ich deutlich schneller zu Hause. Lemgo waren es, glaube ich, 600 Kilometer. Aber wie gesagt, ich war damals einfach 20 und die Konkurrenz war riesig. Und für mich war das schön, jeden Tag mit diesen ganzen namhaften Spielern wie Kermann damals noch oder Glanow trainieren zu können. Und ich habe das sehr genossen und würde jetzt aber auf keinen Fall auf die Entfernung zur Familie schieben. Also ich fahre natürlich gern nach Hause, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das damals negativ beeinflusst hätte.
Man kann sich ja im Leben immer so an Situationen erinnern, wo man gewesen ist, als eine bestimmte Sache passiert ist. Wo warst du denn, als dich Dago Sigurdsson angerufen hat?
Da war ich beim Regionalsender von uns, weil das eigentlich war ein Tag nach dem Spiel und ich war mit meinem Bruder in so einer Sportkabine eingeladen zu einem kleinen Interview und ja, stand dann danach draußen auf dem Parkplatz und habe dann den Anruf von unserem Trainer bekommen, der mir das dann mitgeteilt hat.
Warst du überrascht, vielleicht sogar ein bisschen schockiert, dass er dich nominiert hat?
Ja, ich war mega überrascht. Also ich habe da zu keiner Sekunde dran geglaubt. Ja, wie gesagt, ich spiele zweite Liga dieses Jahr, das muss man mal ganz realistisch einordnen. Da glaubt man jetzt nicht, dass man da im Fokus von der Nationalmannschaft beziehungsweise von den Nationaltrainern ist. Ja, umso schöner war es natürlich. Also es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, den Anruf zu bekommen und ich konnte am Anfang gar nicht wirklich glauben. Und ja, war absolut einfach nur positiv überrascht.
Wie waren denn dann die Tage mit der Nationalmannschaft für dich? Du musstest ja auch vorzeitig abreisen, weil ihr am nächsten Tag wieder ein Spiel hattet.
Ja, also der Lehrgang ging ursprünglich von Montag bis Sonntag. Ich war dann bis Samstag dabei, also 6 Tage. Und ja, es waren natürlich mega viele Eindrücke, ganz viel Neues, was auf einen zugekommen ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich super aufgenommen wurde. Das ist wirklich ab dem zweiten Tag, habe ich mich voll integriert gefühlt. Und das war alles super. Und ich habe es einfach habe es einfach genossen und hat mich jetzt gar nicht so sehr darüber aufgeregt, dass ich da jetzt einen Tag früher abreisen muss. Ich war einfach glücklich, dass ich da mal dabei sein durfte und mich da mal zeigen durfte.
Und Länderspieldebüt am Geburtstag, also ich glaube, besser geht's eigentlich gar nicht.
Ja, das haben viele gesagt, klar. Es sind zwei Highlights, die aufeinander gefallen, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich meinem Geburtstag jetzt gar nicht so viel mitbekommen habe, weil da natürlich sehr viel Trubel und sehr viel Aufregung an dem Tag war. Aber wäre ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen, den Tag, das steht schon mal fest.
Bis jetzt heiß, nochmal mit dabei zu sein, demnächst irgendwann?
Ach, natürlich, wenn man da mal dabei war, dann ist es auf jeden Fall eine Bestätigung und nochmal eine Motivation für die ganze Arbeit, die man da doch reinsteckt. Aber ich glaube, ich kann das ganz realistisch einschätzen, wie da meine Chancen stehen und wie nicht. Was natürlich nichts damit zu tun hat, dass ich da heiß drauf bin, mal wieder dabei zu sein, aber ich glaube, ich kann das ganz gut einordnen.
Ich weiß, bei vielen Vereinen, da wird zum Aufwärmen immer alt gegen jung gespielt. Warst du jetzt da schon bei alt dabei bei der Nationalmannschaft?
Ja, tragischerweise war ich da meistens bei alt dabei. Nee, ich war so die Grenze zwischen jung und alt, aber nee, das ist eine unglaublich, unglaublich junge Mannschaft. Also ich bin jetzt 26 geworden und ja, ich war so der Springer zwischen alt und jung.
Naja, gut, also dann hoffen wir, dass du demnächst auch wieder dabei sein kannst, egal ob bei alt oder jung. Ich glaube, das ist dir komplett egal. Einfach dabei sein ist sowieso da alles nach dem Motto von Olympia. Gut, das wäre natürlich sensationell, wenn das klappen würde, aber ich denke, da bist du realistisch genug, dass das unglaublich schwer wird bei der Konkurrenz da auch auf der Position. Nikola, ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei gewesen bist in der heutigen Sendung und nochmal danke auch für deine Geduld. Es gab da 2, 3 technische Probleme hier bei Kreisab und ich möchte aber zum Abschluss natürlich noch die Quizfrage der Vorwoche auflösen. Da hieß es, wie oft konnte Andy Rojewski die deutsche Nationalmannschaft bei einem Turnier vertreten? Das war kein einziges Mal, aber für Polen war er da durchaus schon mit dabei. Und ich würde gerne in dieser Woche wissen, wie heißt denn der Heimatverein von Nikolai Link? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben über facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisab.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.